über uns einfach so dieser gleichgültige Sternhimmel und um uns etwa 12 große kaukasische Schäferhunde, die uns wirklich so eingekreist haben. Und wir wussten, jeder falsche Schritt, jede Panikattacke kann tödlich sein.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Dr. André Galli. Er ist ein Himmelsexperte, wie es ihn so wohl nur einmal auf der Welt gibt. Als Weltraumphysiker forscht er an der Universität Bern und als Naturliebhaber fördert er Klimaschutzprojekte weltweit. Ein Mann mit dem Himmel in Hirn, Herz und Hand. Also André, schön, dass du da bist. Der Himmel hat es dir angetan, das kann man so sagen, oder?
Auf jeden Fall. Also die Weite dieses Himmels, die Weite dieses Universums hat mich schon seit klein fasziniert.
Also Faszination Weltall und Liebe zur Erde. Was begeistert dich eigentlich mehr?
Als Weltraumphysiker finde ich natürlich, die Erde ist auch ein Planet und ist auch Teil dieses Universums. Also wir sind alle in diesem Universum und wir sind alle ein Teil davon. Deshalb finde ich, die Liebe zur Erde hört nicht einfach 10 Kilometer über dem Boden auf, sondern geht darüber hinaus.
Ja, und bei dir ziemlich weit darüber hinaus.
Ja, kann man so sagen. Also ich muss dazu sagen, ich bin Weltraumphysiker, ich beschäftige mich vor allem mit unserem Sonnensystem. Also mit anderen Sternsystemen und schwarzen Löchern und anderen Galaxien beschäftige ich mich nicht so häufig. Ich finde das so höchst interessant. Aber beruflich bin ich vor allem in unserem Sonnensystem verortet. Also wenn es darum geht, die anderen Planeten in unserem Sonnensystem, Kometen, Monde, der Staub, der Sonnenwind und so, der Rand des Sonnensystems.
Da muss man sagen, jetzt für Astrophysik ist das sozusagen der Nahbereich, ne? Wenn genau, es nur zu den nächsten Planeten geht. Sonne, Mond und Sterne haben dir es auf jeden Fall angetan. Was forschst du genau? Was wollt ihr wissen? Kannst du das für so Normalsterbliche wie mich erklären?
Wir wollen primär herausfinden, wie wurde das Sonnensystem zu dem, was es heute ist? Also es gibt eine Myriade von Fragen, die sich stellen. Auf der Erde können wir leben. Wir haben Ozeane, eine Luft, die wir atmen können und wir sollten da sehr dankbar sein. Aber wenn wir ein bisschen nach außen gehen, weg von der Sonne, kommen wir zum Mars. Mars ist auch sehr interessant, hat den größten Berg im Sonnensystem vermutlich. Also ich finde den Mars höchst interessant, aber es ist sehr, sehr kalt. Und es hat eine sehr dünne Atmosphäre, die eigentlich nur aus CO2 besteht. Also wir könnten dort momentan nicht leben. Und dann ist die Frage, war der Mars immer so? Oder gab es dort vielleicht mal Ozeane oder sogar Leben? Andererseits, wenn wir ein bisschen näher zur Sonne kommen, von der Erde, kommen wir zur Venus. Die Venus sieht wunderschön aus am Nachthimmel. Mhm. Der Morgenstern, der Abendstern, ist übrigens beides die Venus. Leuchtet so schön, aber das, was so schön leuchtet, das sind Schwefelwolken. Also ziemlich giftig für uns. Und die Venus selber ist ein absolut höllischer Ort momentan. Dort haben sie Temperaturen von über 400 Grad Celsius.
Also Blei würde schmelzen. Die Venus ist die Hölle am Himmel sozusagen.
Ja, und wiederum ist dort die Frage, die Venus ist fast gleich groß wie die Erde und man denkt, stellt sich das so vor, dass das ursprünglich so zwei sehr ähnliche Planeten waren. Und dann ist die Frage, was ist mit der Venus passiert, was mit der Erde nicht passiert ist? War es von Anfang an so oder was ist irgendwann für die Venus schiefgelaufen? Eigentlich bei jedem Himmelskörper, bei jedem Planeten kann man sich fragen, wie ist der dorthin gekommen? Wie hat er sich der entwickelt? Aber dann stellen sich natürlich auch grundlegende Fragen. Einerseits ist ein großes Thema so die Suche nach außerirdischem Leben. Mhm. Gibt es woanders, vielleicht hier sonst wo im Sonnensystem oder viel weiter weg, gibt es anderes Leben und vor allem können wir es entdecken? Das ist vor allem die wissenschaftliche Frage.
Und sag mal schnell, nimm mal die Antwort vorweg, gibt es jetzt Leben im All oder nicht?
Als Naturwissenschaftler kann ich sagen, momentan weiß es niemand. Es hat noch niemand einen schlüssigen Beweis gemessen.
Schade eigentlich. Dass es, ich dachte, wir könnten das mal kurz bei Hoffnungsmensch klären.
Außerirdisches Leben gibt. Ich sage mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es woanders Leben, irgendwo im Universum. Aber bedenke, das Universum ist riesig. Also damit ist noch nicht viel gesagt. Die Frage ist vor allem, was für ein Leben, was für Lebensformen sind das? Können wir sie entdecken? Wie weit entfernt sind die von uns? Wie häufig ist es, dass Leben auf einem Planeten, wo es möglich ist, wirklich entsteht? Und natürlich dann gehen die Fragen weiter. Wie wahrscheinlich ist es, dass, wenn man einige Mikroben hat in einem Urozean, wie wahrscheinlich ist es, dass sich aus diesen Mikroben vielleicht irgendwann komplexere Lebensformen hervorgehen? Eine andere Frage ist so, die Zukunft der Menschheit. Sollten wir ins Weltall expandieren? Brauchen wir weitere Planeten? einerseits für Rohstoffe, aber andererseits auch als Zufluchtsort, wenn irgendwie ein riesiger Asteroid die Erde
trifft.
Das fände
ich ehrlich gesagt noch spannender als die Frage zurück, eher nach vorne. Brauchen wir das? Wird es mal ein Leben auf dem Mars geben?
Es kommt darauf an, wie sich die Menschheit hier auf der Erde verhält. Das ist momentan die Frage, die mich persönlich fast noch mehr beschäftigt.
Ja, es stimmt, aber nicht so optimistisch manchmal, aber...
Aber ich sage mal, wenn die jetzige eher technologische Zivilisation, wenn die weiter besteht, Jahrhunderte, Jahrtausende, dann wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann Siedlungen auf dem Mars geben. Wie schwierig es die Leute dort haben werden und ob das einfach so, ob die irgendwann selbstversorgend sein werden oder ob das in absehbarer Zeit oder auch in den nächsten Jahrtausenden nicht der Fall sein wird, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber was klar ist, das Leben auf der Erde hört nicht einfach direkt über unserem Kopf auf. Die Erde ist ein Planet in unserem Sonnensystem und wir sind von der Sonne, aber auch vom ganzen Weltall abhängig. Also was die Sonne macht, ihre Aktivität, ihre Ausbrüche, aber auch vielleicht eben je nachdem, ob ein Asteroid oder ein Komet auf die Erde abstürzt, all dies hat unmittelbare Auswirkungen auch auf unser Leben hier. Deshalb ist Weltraumforschung immer auch ein Teil der allgemeinen Forschung, fürs Hier und Jetzt und auch für die Zukunft, für eine lebenswertere Zukunft.
Sag mal, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Erde von einem Asteroiden getroffen wird, der größeren Schaden anrichtet als nur lokal?
Es ist so, es sind viele Asteroiden bekannt. Die meisten davon sind recht klein. Also natürlich, die kleinen Objekte sind sehr häufig. Das kleine bedeutet so vielleicht so 100 Meter, hunderte von Metern Durchmesser. Das sind kleine Objekte. Wenn so etwas auf die Erde abstürzt, dann könnte es lokal einen ziemlichen Schaden geben. Mhm. Es gab, glaube ich, einen Fall in Tscheljabinsk in Russland vor etwa 10 Jahren, wo so Trümmer vom Himmel fielen. Das hat also zumindest viel Sachschaden verursacht. Einige Menschen wurden verletzt, aber zum Glück kam niemand ums Leben. Das war vielleicht so ein Meter, 10 Meter großes Objekt. Die größeren Objekte sind zum Glück viel seltener, aber dort wird es dann wirklich katastrophal. Also wenn so ein Kilometer großes Objekt abstürzt, dann wird es bedrohlich. Der Asteroid, der mutmaßlich die Dinosaurier ausgelöscht hat vor 66 Millionen Jahren, hat ungefähr einen 10 Kilometer Durchmesser. Mhm. Das Gute ist, diese Objekte sind sehr selten und diese großen Objekte, die kennen wir mittlerweile. Also wir können sagen, wo sie sind und wir können auch abschätzen, sind die auf Kollisionskurs.
In den nächsten 10 Jahren, was wird passieren?
Kurz gesagt, kleinere Objekte stürzen ständig auf die Erde ab. Das sind die Sternschnuppen. Mhm. Die größeren Objekte sind eben zum Glück viel seltener und wir halten Ausschau. Wenn mal ein Objekt so hunderte von Metern oder mit Kilometern Durchmesser auf Kollisionskurs ist, dann hofft man, dass man bis dahin in der Lage ist, dieses Objekt frühzeitig abzulenken, dass es eben nicht in die Erde kracht, sondern woanders durchfliegt. Also, das nennt sich dann Planetary Defense.
Ja, also dass der Super-GAU vermieden werden kann.
Genau.
Das sind alles sehr spannende und auch ein bisschen grummelnde Gedanken, was da wohl auf uns zukommen mag. Hat auch eine Faszination. Aber deine eigentliche Faszination ist ja gar nicht, ich sag mal, der Weltraumspaziergang, sondern du machst ganz irdisch Nachtwanderungen. Und das nicht nur mal so gelegentlich, wie andere mit dem Hund rausgehen am Abend, sondern du machst das regelmäßig und ausgiebig. Du hast schon hunderte Kilometer bei Nacht zurückgelegt, fast überall in Europa. Du warst auf den britischen Inseln, im Kaukasus und auf dem Balkan.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Was treibt dich da in der Nacht raus? Die Sterne?
Die Sterne sind ein Teil davon. Also ich kann dazu sagen, ich bin nachts rausgegangen, lange bevor ich Weltraumphysiker war. Also eigentlich seitdem ich laufen oder denken kann, bin ich nachts immer rausgegangen.
Als Kind, Jugendlicher schon?
Ja. Zum Glück sind wir an einem Ort aufgewachsen, wo man auch als Kind problemlos raus in die Wälder konnte, auch nachts.
In der Schweiz, ne? In der Gegend von Bern.
Ja, also genau so die Gegend rund um Thun und Steffisburg, dort, wo die Hügel und dann die Berge beginnen. Eine sehr schöne Gegend. Und meine Mutter und meine Verwandten haben mich machen lassen, zum Glück. Das soll auch gesagt sein. Also ich durfte da nachts raus und bin dann halt einfach kreuz und quer halt zum Teil durch die Wälder oder den Flüssen entlang gewandelt. Die Naturbeobachtung hat mich immer fasziniert. Also tags und nachts, egal welche Jahreszeit, egal wo und egal was. Ob das jetzt Bäume sind oder Tiere oder die Sterne. Das fand ich immer und finde ich immer noch sehr interessant. Das Spezielle an der Nachtwanderung ist zusätzlich halt noch dieses Element der Stille, des Zurücktretens aus dem Tag. Wenn wir am Tag wandern, dann ist es auch sehr schön, aber wir haben sehr viele Sinneseindrücke und wir sind halt so in unseren alltäglichen Gedanken. Wir sind vielleicht zwischen Arbeit und, okay, ich sollte nach Hause gehen und kochen. Oder wir sind auf einer Wanderung und wissen, okay, ja, jetzt in 2 Stunden muss ich auf den Zug und dann zurück nach Hause. In einer guten Nachtwanderung kann man das ein Stück weit hinter sich lassen und lässt sich ein Stück weit auch auf diese Stille ein. Nachtwanderungen können schlimm sein, in diesem Sinne, dass man sich mit etwas konfrontieren muss, das man tagsüber verdrängt hat. Man hat sich vielleicht aufgeregt über irgendetwas, oder plötzlich so, wenn man mit sich allein unterwegs ist in der Nacht, kommen diese Gedanken, diese Fragen ja in einem an die Oberfläche.
Was ist denn, die Nacht hat ja was Bedrohliches, so gefühlt irgendwie, da leben auch Mythen davon und viele Geschichten. Was ist denn bedrohlicher, das, was von innen kommt oder das, was von außen kommt?
Meistens das, was von innen kommt. Natürlich, ich muss jetzt vielleicht eine kurze Bemerkung für die Leute, die nachts wandern wollen. Nicht jeder Ort, nicht jede Stadt ist geeignet fürs Nachtwandern. Mhm. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst. Ich bin auch schon in Großstädten die ganze Nacht umhergewandert. Ich bin ein einziges Mal im Leben wirklich ausgeraubt worden. Das ist aber in Bern passiert, 10 Meter neben meinem Arbeitsplatz am frühen Abend. Also nur zum Sagen, Dinge können passieren. Meistens ist es so, wenn man nachts unterwegs sein will, ist es gut, wenn man dort ist, wo sonst niemand ist. Also wirklich abgelegene Gegenden. Parks in einer Großstadt in der Nacht sind eher heikel. Also würde ich mir gut überlegen.
Aber irgendwo in der Pampa, in der Natur, da wartet keiner darauf, jemanden zu überfallen, weil in der Regel kommt keiner vorbei, wenn nicht du gerade mal unterwegs bist. Ne?
Ja, ist ja unwahrscheinlich. Und dann eben halt im Zweifelsfall besser in einer Gruppe unterwegs sein. Mhm. Die gefährlichste Situation entsteht, wenn überhaupt mit Menschen und natürlich also Menschen, die natürlich auch mit dem Verkehr. Also wenn ihr eine befahrene Straße habt, ist immer das Gefährlichste ist ja praktisch immer der Mensch. Dann das Zweitgefährlichste, wenn wir in unseren Breitengraden sind und vor allem, wenn wir auf den Balkan gehen, sind die Hunde.
Aha.
Also ich bin schon in Gegenden gewandert, wo es Wölfe gibt, wo es Bären gibt. Mit denen hatte ich nie Probleme. Aber mit den Hunden, vor allem mit Hirtenhunden auf dem Balkan oder in anderen Gegenden, wo es halt auch viele Nutztiere gibt und viele frei herumlaufende Hütehunde, dort würde ich tendenziell eher davon abraten, alleine nachts unterwegs zu sein. Ich habe es trotzdem gemacht. Allein und auch in Gruppen. Aber das waren einige meiner, ich sag mal, wirklich gefährlichsten Momente in meinem Leben.
Also ich muss gestehen, André, ich gehe gelegentlich auch abends raus und bei Nacht. Und was ich schon öfters mal hatte, so ein paar etwas kuriose, nicht ganz friedliche Begegnungen, aber auch nicht wirklich kritisch, war mit Wildschweinen.
Also genau.
Wildschweine gibt's auch noch, ja. Wenn das, und zwar, wenn man sieht, das sind 8, 9, 10 und da sind größere und kleinere dabei, dann ist das so eine Sache, dass die mich nicht als Bedrohung wahrnehmen. Es ging bisher immer gut, aber...
Genau, also natürlich allgemein gilt bei Wildtieren ruhig weitergehen, weder provozieren noch davonrennen, beides ist sehr schlecht, sondern einfach so, ich sag mal, so wie eine Art schweres Dampfschiff, ungehindert einfach den eigenen Kurs gehen und Tier vielleicht kurz zur Kenntnis nehmen, aber einfach so ausweichen.
Ja, ja, genau.
Das bei Wildschweinen oder bei Riesenhirschen im schottischen Hochland oder bei Hunden ist das meistens das Beste.
Schottisches Hochland, gutes Stichwort. Vor 20 Jahren war das etwa, so grob. Da warst du in den Highlands, Schottland, unterwegs, 40 Tage und 40 Nächte, so lange wie der biblische Jesus in der Wüste war. Das war ein besonderes Erlebnis für dich. Was hast du da erlebt?
Viel Schönes, auch einiges Schlimmes. Das Gute am schottischen Hochland ist, dass es dort praktisch keine Hunde hat. Es hat Schafe, massenhaft, aber kaum Hunde und auch sonst eigentlich keine Raubtiere. Von dem her ist es eine sehr gute Gegend zu wandern. Der Nachteil ist, es ist sehr abgelegen, das Wetter ist rau. Auch so im Herbst oder Frühling kann plötzlich Schnee fallen. Das Meer ist nie weit und eben die Nächte, vor allem im Winter und im Herbst, sind sehr lang.
Du warst im November und Dezember dort.
Genau, das ist wirklich so die trostloseste Zeit.
Warum macht man das? Du gehst 40 Tage, um in der Nacht in Schottland durch die Gegend zu gehen.
Es war wirklich auch so eine Art Suche nach dieser Stille, nach dieser Wüstenzeit, eben so das Zurücktreten aus dem Alltag. Es war damals die Zeit nach meinem Hauptstudium und die Frage stand im Raum, soll ich weiterfahren mit dieser Physik oder soll ich etwas ganz anderes machen oder was für einen Sinn hat das Ganze überhaupt? Andererseits die Frage, okay, ich habe viel Gutes und auch viel vielleicht Exotischeres von Schottland gehört oder auch so. Ich will das selber mal erleben und auch diese Frage, kann ich alleine 2, 3 Tage und Nächte einfach so durch ein Tal wandern für mich und dann so 3 Tage und Nächte später irgendwo in einem anderen Ort am anderen Ende des schottischen Hochlands ankommen. Finde ich den Weg? Habe ich genug Proviant? Kann ich mich vom Wasser der Bergbäche, kann ich das trinken? Geht das? Oder ist das dann irgendwie die Frage, ist das jetzt leichtsinnig, was ich mache? Wie viel ist sozusagen eine gute Grenzüberschreitung im Sinne, ich merke, was man alles überdauern kann und wo wird es wirklich leichtsinnig? Auch diese Gratwanderung.
Das ist überhaupt ja ein Stichwort, Grenzüberschreitung, auch Nachtwanderung. Wo ist diese Grenze zwischen Leichtsinn und ja, eine positive Weitung der eigenen Grenzen?
Hm. Rückblickend weiß man es meistens besser. Also dort bei Schottland, das war eigentlich praktisch immer gut. Es gab mal den Fall, dass ich von Mittag bis Mitternacht 50 Kilometer am Stück gewandert bin bei strömendem Regen. Aber das war in Ordnung, ich wusste, wo ich war. Es war sehr unangenehm, es war hart, aber es war nichts Bedrohliches in diesem Sinne. Andererseits gab es 2, 3 Situationen, vor allem eben häufig in Gegenden, wo vielleicht einem die Einheimischen davon abraten, herumzuwandern und eben wo meistens irgendwie Hunde im Spiel waren, was wirklich, wo man rückblickend sagen muss, das war lebensgefährlich. Nur ein Beispiel, mal im Kaukasus in Armenien wollten wir auf den höchsten Berg von Armenien steigen. Wir waren sogar eine Gruppe, 5 Leute aus Westeuropa und die Einheimischen haben uns, also sie konnten es nicht fassen, dass man da hoch, also alles hochgehen will, wenn man einfach das Auto nehmen kann. Und dann haben sie uns gewarnt, vor allem vor Banditen und vor Bären und vor Wölfen. Aber die offensichtliche Gefahr, an die haben sie nicht gedacht, das waren wieder diese Hunde. Denn wo es halt Schafe und Herden hat und Bären und Wölfe und wo es halt nomadische Leute hat, gibt es halt viele Hirtenhunde, die nachts frei umherstreifen und die jeden Fremden als Bedrohung und als Räuber betrachten. Das waren sehr einsame Stunden damals. Es war ein wunderschöner Nachthimmel übrigens dort über dem südlichen Kaukasus. Aber so einsam und verloren, ja, bin ich mir vorher und nachher kaum mehr vorgekommen. Also wir waren wirklich so 5 oder 6 Leute auf einer Teerstraße. Über uns einfach so dieser gleichgültige Sternhimmel und um uns etwa 12 große kaukasische Schäferhunde, die uns wirklich so eingekreist haben.
Okay.
Und wir wussten, jeder falsche Schritt, jede Panikattacke kann tödlich sein. Und wir wussten, uns wird niemand helfen oder uns wird niemand retten kommen in diesem Moment. Die Hirten waren in den Zelten und dachten vermutlich, ja, die Hunde wissen schon, was sie tun. Oder ja, und eben, und es kommt, ja, es wäre auch niemand Vernünftiges auf die Idee gekommen, nachts diese Teerstraße durch all diese Hirtengebiete hochzugehen.
Warum auch?
Ja, oder weshalb kommt überhaupt jemand auf diese hirnspinzige Idee?
Und wie seid ihr wieder rausgekommen? Haben die Hunde irgendwann abgelassen von euch? Und
Wir liefen einfach immer ganz langsam weiter auf diese Teerstraße. Niemand greift an, niemand rennt davon. Einfach halt so wie eine Herde von Moschusochsen, die von einem Wolfsrudel umzingelt werden. Einfach halt so Kreide. So. Und einfach immer weiter, langsam weitergehen. Und dann haben wir irgendwann die Straße verlassen, damit wir eben auch von diesen Zelten wegkommen und sind dann einfach direkt den Hang hinauf, wo es keine Herden mehr gab und damit auch keine Hunde mehr.
Dann habt ihr das Revier verlassen sozusagen.
Genau. Ja. Und irgendwann sahen wir vielleicht sogar noch ein Wolfsrudel oder vielleicht sahen wir einen Bär oder vielleicht war das auch unsere Vorstellung, so um 3 Uhr morgens übernächtigt und halt so in Todesangst im Kaukasus. Das waren dann wirklich Grenzerfahrungen, die man ja nicht unbedingt anstreben sollte.
Also wir halten mal fest, wer solche Grenzerfahrungen vielleicht auch nicht ganz so extrem machen will, nicht Todesangst im Kaukasus, aber doch ein bisschen das Lebensgefühl erweitern in der Schweiz, der kann das machen mit dir. Nachtwanderungen.ch, ne, ist eine Website, die du hast und da gibt es, da bietest du so ein Erlebnis an. André, bevor wir weitermachen und noch ein bisschen von deiner Arbeit hören und was du von deinem großen Engagement weltweit. Eine kleine Entweder-Oder-Frage-Runde.
Ja, ja.
Ich gebe dir 2 Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu. Mhm. Eines liegt nahe, Tag oder Nacht?
Nacht.
Hast du schon beantwortet. Laut oder leise?
Leise.
Von der Stille hatten wir es schon, ne? Mit dem, was da zu hören und zu erleben ist. Forschen oder staunen?
Momentan bin ich eher im Forschen, aber ich hoffe, dass ich irgendwann auch wieder mehr Zeit zum Staunen haben werde.
Musik oder Sport?
Beides. Ich liebe beides. Ich mache Langstreckenlauf. Ich singe aber auch in einem Chor, im Münsterchor.
Münsterchor, ne? In Bern. In Bern, ja. Ja. Darf man den Schweizer fragen, Berge oder Meer?
Also ich finde das Meer je nachdem auch sehr schön, aber ich bin halt schon ein bisschen näher bei den Bergen, also gefühlsmäßig und auch geografisch.
Wen überrascht es? Ja. Glauben oder Wissen? Da musst du lange überlegen.
Mir kommt dieser Spruch in den Sinn, der steht irgendwo als Graffiti bei uns in Bern. Wer glaubt, er wisse, muss wissen, er glaubt. Ich weiß nicht, kommt mir einfach so spontan
okay.
in den Sinn.
Ja, wir kommen darauf noch zurück.
Ja, ja, ja.
Entspannt oder wütend?
Vielleicht momentan eher wütend.
Worauf?
Wenn ich als Weltraumphysiker unsere Erde anschaue und unser Sonnensystem und ich sehe diese unermessliche weite schwarze Wüste des Alls, wo nichts lebt, wo einfach nichts ist außer Plasma oder glühend heißen Sternen oder schwarzen Löchern. Und dann hat man so einen dieser ganz seltenen Planeten, auf dem es Wolken gibt, auf dem es Meere gibt, wo Bäume wachsen. Und wir Menschen kriegen es nicht auf die Reihe, anständig und gut miteinander umzugehen und anständig und gut und fürsorglich mit dieser ganzen Schöpfung, mit allem, was lebt auf diesem Planeten. Als ob es, ich weiß nicht, eine halbe Stunde von der Erde weg in den zweiten und dritten bewohnbaren Planet gäbe. Mhm. Aber die gibt es nicht. Wir sind allein auf weiter Flur in dieser Wüste des Alls. Und es ist uns komplett gleichgültig, habe ich manchmal den Eindruck. Und so also in jederlei Hinsicht macht mich das zornig, einfach so diese Gleichgültigkeit, diese Weigerung zu wissen, diese Weigerung zu staunen, diese Weigerung fürsorglich oder barmherzig miteinander zu sein, einfach so dieses, ja.
André, es gibt ja Menschen, die stellen auch in Frage, dass es einen Klimawandel gibt, der von Menschen verursacht ist. Gibt es auch unter Christinnen und Christen, evangelikale Trump-Anhänger in den USA, aber gibt es auch in Westeuropa. Du bist Wissenschaftler, du bist auch Christ. Was sagst du dazu?
Eben für mich als Wissenschaftler ist diese Frage, gibt es den menschgemachten Klimawandel, ist die gleiche Frage, wie gibt es die Gravitation?
Also, es ist lächerlich.
Ja,
es
natürlich
ist offensichtlich.
Die gibt es. Oder wie der Klimawandel existiert, das ist seit 1896 bekannt. Also 1896, nicht 1996,
möchte ich
dazu sagen.
Verstehe schon.
Wie das funktioniert in der Atmosphäre. Und seit den 1970er Jahren sind eigentlich auch die Vorhersagen gut genug. Und auch von Wissenschaftlern, die von Erdölkonzernen angestellt waren schon damals. Die haben alles das durchgerechnet mit ganz einfachen Computermodellen. Und jetzt 50 Jahre später kann man sagen, diese Vorhersagen waren ziemlich akkurat. Die haben sich mehr oder weniger bewahrheitet. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist mindestens seit 50 Jahren klar, nicht nur was passiert, sondern auch wieso es passiert. Und auch, dass man als Politik, als Gesellschaft etwas dagegen tun muss. Nämlich den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren.
Jetzt fragen sich natürlich viele, hey, was kann ich denn selber tun? Solange die Amerikaner und die Chinesen alles Mögliche in die Luft jagen, warum soll ich denn das Wasser sparen beim Duschen oder meinen Müll trennen? Das ist doch alles, bringt doch gar nichts. Was sagst du?
Die Leute haben einerseits recht und andererseits haben sie nicht recht. Also sie haben einerseits recht im Sinne, wir müssen uns den ganzen Planeten anschauen. Deshalb braucht es gemeinschaftliche Aktion als Staat und auch als Staatengemeinschaft müssen wir zusammen agieren. Also als Einzelperson kann man selber nicht so viel bewirken. Andererseits, als Einzelperson kann ich durchaus ohne große Komforteinbuße den persönlichen CO2-Ausstoß um 50% reduzieren und sogar noch mehr. Je nachdem, wo ich wohne, was ich esse, wo ich arbeite, was ich in meiner Freizeit tue, habe ich einerseits sehr viel Macht in meinem eigenen Leben und kann sagen, ich kann für mich sehr viel erreichen. Das persönliche umweltbewusste Leben hat Vorteile, es schärft den Blick, man wird für sich selber und für seine Umwelt glaubwürdiger und schließlich hilft es halt auch, wenn man bei sich selber anfängt, kann man vielleicht irgendwann auch seine Freunde oder seine Familie mitziehen, man kann sie mit begeistern.
Eine gesellschaftliche
und dann
Wirkung.
Kann man breitere Wirkung erreichen. Und schließlich ist es halt auch so, umweltbewusst leben, ich finde, es ist auch deshalb gut, es macht das Leben eigentlich einfacher. Wenn man so einen gewissen Wohlstand irgendwann hat, ist die Frage, okay, was könnte ich noch kaufen, wo könnte ich Ferien machen, was sollte ich hin? Und dort bewusst zu sagen, ich kann mal auch verzichten oder ich mache es mir einfach, statt zu überlegen, was kaufe ich noch, auch mal sagen, nein, ich habe eigentlich alles, was ich unbedingt brauche. Ich kann einen Teil meines Geldes spenden.
Also das Glück des Lebens liegt nicht im steigenden, im erwachsenden Konsum, sondern auch in einem Stück weit, in einem Zurück. Klassisches Zurück zur Natur, zu einer gewissen Einfachheit, zu Nachhaltigkeit.
Zu einer gewissen Schlichtheit, Einfachheit. Mein Ziel ist, dass ich möchte noch mehr Zeit mit Menschen verbringen und mit der Natur als mit materiellen Gütern oder mit der Frage, wofür gebe ich mein Geld aus.
Und wir ahnen, wenn wir dir zuhören, sowas kann man auch unterwegs bei Nacht erleben, wenn man ein bisschen auf die Stille lauscht, in sich hineinhört und merkt, Mensch, es gibt auch andere Töne in dieser Welt. Stichwort andere Töne, André. Glauben, du bist Wissenschaftler, du bist sehr verantwortlich in dieser Welt. Zugleich glaubst du über das hinaus, was du siehst. Wie passt das zusammen?
Diese Frage wird mir lustigerweise selten an einer Universität gestellt. Sie wird mir häufiger von anderen Christen und Christinnen gestellt.
So wie von mir jetzt hier.
Interessanterweise.
So ein Pfarrer, der danach fragt.
Ja, ich selber stelle mir diese Frage gar nicht, weil ich mir das gewohnt bin. Oder ich denke, ich habe von Kind auf einerseits hat mich die Natur, die Schöpfung begeistert. Und andererseits war für mich eigentlich immer klar, dass ein Gott oder etwas Höheres ist, was man nicht messen oder
also
ganz
Schöpfung
begreifen kann.
Oder Evolution ist für dich auch keine Alternative, entweder oder.
Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Sicht, die Evolution ist eines der Werkzeuge, mit der Gott dafür sorgt, dass das Leben, dass all diese Vielfalt, die wir überhaupt sehen können, dass die existiert in diesem Universum. So wie man sagen kann, es gibt Gravitation, damit die Planeten und Sterne entstehen können.
Gravitation
damit
Leben ist die Schwerkraft, ne? Dass alles beieinander bleibt, sonst gäbe es auch keine Planeten, die da so als runde Kugeln existieren.
Genau, also und deshalb eben sehe ich, wie soll ich sagen, ich sehe dort eigentlich keinen Gegensatz. Und allgemein gesagt, wenn man in der Bibel liest, gibt es sehr viele so Aussprüche und Passagen, wo die Größe von Gott gelobt wird. Mhm. Also der Schöpfer des Universums. Und dann wird auch die Schönheit der Schöpfung und diese Natur gepriesen und gesagt, schaut, wie großartig hat Gott all das gemacht. Und jetzt sage ich, als Naturwissenschaftler, als Weltraumphysiker, sehe ich noch viel mehr von dieser weiten Schöpfung und noch viel weiter. Und dadurch wird für mich, ich sage mal, die Größe von Gott nicht kleiner, sondern eher noch größer oder noch weiter.
Glaubst du an Wunder? An etwas, was über das Natürliche hinausgeht? Ist Jesus zum Beispiel übers Wasser gegangen? Hat er Kranke geheilt?
Ich glaube ja. Also, oder so wie ich als Christ und Naturwissenschaftler die Bibel lese und so wie ich Naturwissenschaft betreibe, ist klar, die Naturwissenschaft beschreibt das messbare, das sichtbare Universum und versucht, möglichst viele dieser Regeln herauszufinden, nach denen dieses Universum hier läuft. Also so, es gibt etwas und das hat etwas anderes zur Folge.
Ja.
Und diese Zusammenhänge zu erklären und zu erforschen und darzustellen, das ist Naturwissenschaft und das macht sie ausgezeichnet. Aber jetzt ist klar, aufgrund des Glaubens, aufgrund der biblischen Beschreibungen ist klar, Gott ist weiter, ist größer, ist etwas anderes als dieses Universum. Gott ist noch viel weiter und unfassbarer als das. Das heißt, Gott hat dieses Universum geschaffen oder dazu geschaut, dass es existiert und das Leben existieren kann, sage ich jetzt als gläubiger Mensch. Aber damit ist klar, Gott ist nicht das Naturgesetz, sondern Gott ist noch viel größer und weiter. Und deshalb steht es für mich außer Frage, dass wenn Gott beschließt, einzugreifen in eine Art, die wir sagen, was den normalen Naturgesetzen widerspricht, dann glaube ich durchaus, dass Gott das kann.
Also Wunder kann es geben.
Wunder
schließt du nicht aus?
Ja, ich denke, die kann es durchaus geben. Das Wunder ist ja erst gerade dadurch definierbar, dass, wenn das geschieht, das eben diesen Naturgesetzen widerspricht.
Ja.
Oder wenn es keine Naturgesetze gäbe, gäbe es auch gar keine Wunder. Dann ist überhaupt die Definition von Wunder sinnlos. Was ich zum Beispiel sagen würde, ist, die Trennung von Glaube und Naturwissenschaft jetzt in meinem Fall ist wichtig, auch im Sinne, es ist eine unterschiedliche Art von Wissen oder auch die Fragen sind unterschiedlich.
Mhm.
Ich sage mal so, beides ist gefährlich, wenn man ich sage mal, Methoden oder Ansprüche der Naturwissenschaften in den Glauben transportiert und denkt, der Glaube muss so funktionieren. Glaube ist etwas anderes als Naturwissenschaft. Ganz einfaches Beispiel. In der Naturwissenschaft wollen wir Sachzusammenhänge beschreiben, die für alle Menschen, wenn sie das gleiche Experiment durchführen, nachvollziehbar sind und das Gleiche dabei rauskommt. Oder man kann einen Stein werfen und dann misst man, wie viele Sekunden der Stein in der Luft ist und dann schlägt er dort auf. Glaube ist eigentlich per Definition nicht so. Das würde ja bedeuten, dass man einfach eine Anleitung schreiben kann, okay, du willst ein Erlebnis mit Gott, dann musst du heute Abend genau dreimal beten und zwar um 20.51 Uhr, aber nur bei Vollmond, nicht bei Neumond. Und dann wirst du Gnade in einer Einheit von 10 Gnadenkilometer bekommen. Und es wird für jeden Menschen
verobjektivierbar.
Wird es so sein.
Ja.
Oder es klingt komplett lächerlich, aber es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Glaube und Wissenschaft funktionieren unterschiedlich. Und jetzt sehen wir auch, was das Problem ist, wenn man, ich sag mal, so Konzepte von der Wissenschaft auf den Glauben transportieren will und eben diese Grenzen verwischt. Mhm. Man macht sich damit entweder selber lächerlich oder man will sich Gott verfügbar machen. Man will sagen, okay, ich habe alles richtig gemacht, ich habe genau so lange gebetet, jetzt ist alles so, wie es meinen Vorstellungen entspricht und jetzt hat Gott genau das zu tun oder so zu wirken hier in diesem Universum, wie ich mir das vorstelle.
Ja, es gibt fundamentalistische Glaubensströmungen, die genau das versuchen, im Grunde den Glauben rational zu machen und in einer gewissen Weise ihn damit auch kaputt machen und vielleicht sogar ad absurdum führen. Ah, das könnten wir noch vertiefen. André, zu diesem Podcast gehört aber eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Mhm. Vor dir steht ein Glas mit lauter bunten Losen drin. Ich bitte dich, zieh das mal her zu dir und nimm ein Los heraus. Wähle irgendeine Farbe. Es gibt gerade viele gelbe, wie ich sehe.
Und, genau, ich wähle mal gelb.
Und lies einfach mal vor, was draufsteht und dann kommentiere dieses Los. Es können alle möglichen Zitate sein. Aus der Bibel, von Philosophen, aus Glückskeksen oder wo auch immer.
Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens.
Ja, das weiß ich sogar, von wem es stammt.
Von Friedrich Nietzsche.
Ja. Was sagst du dazu?
Ich musste dabei, also beim Wort Regenbogen muss ich an den Mondregenbogen denken, den ich mal gesehen habe. Es gibt Regenbögen auch in der Nacht bei Mondlicht.
Ach, Regenbogen bei Nacht.
Und ich habe viele schöne Regenbögen gesehen, die waren alle eindrücklich, aber ein einziges Mal im Leben habe ich wirklich einen Vollmond-Regenbogen gesehen. Das war in der Nacht auf einer einsamen Wanderung in Wales.
Mit bloßem Auge?
Ja, oder? Aber es darf gar keine Lichtverschmutzung haben, es muss eigentlich komplett dunkel sein. Und dann ist das Phänomen dasselbe wie beim Sonnenregenbogen. Hinter einem muss die Sonne drin, in diesem Sinne der Vollmond stehen. Und es muss auch noch Regentropfen in der Atmosphäre haben, in denen sich dieses Licht bricht. Und dann gibt es, also vor allem gibt es dann auch diesen Regenbogen, nur eben, dass er halt aus Mondlicht ist. Das heißt, es gibt dann keine Farben, sondern auch all diese Silbertöne.
Ach ja.
Das habe ich ein einziges Mal im Leben gesehen.
Guck an. Ja, das kannst auch nur du erzählen. Hier der Nachtwanderer, der von einem Mondlichtregenbogen erzählt. Ja.
Das ist wirklich eindrücklich.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Ja, es gibt ihn, aber es ist wirklich schwierig zu sehen. Es braucht eigentlich eine Vollmond-Regennacht sein, die dann aufklart.
Okay, das nehme ich mir künftig vor, bei Vollmond und so mal rauszugehen auf der Suche nach dem Regenbogen.
Ja, ja.
Ist es ein Hoffnungszeichen für dich? Was bedeutet Hoffnung eigentlich für dich?
Wenn ich in einem Aphorismus antworten müsste, würde ich dieses kurze Wort von Václav Havel nehmen. Hoffnung ist nicht der plumpe Optimismus, dass es dann schon irgendwie gut kommt, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass der Einsatz sich trotz allem lohnt, selbst wenn man scheitert.
Das ist für dich als Hoffnungsmensch ja wirklich auch ein Programm geworden. Du bist engagiert, du bist Präsident eines Vereins, Grüner Fisch heißt der, der sich für Klimaschutz einsetzt, eigentlich für das, was dein Herz, deine Leidenschaft ist, in der Schweiz und weltweit. Ihr unterstützt Klimaschutzprojekte, macht aber auch selber Arbeitseinsätze. Beginnen wir mal in der weiten Welt. Also was ihr unterstützt, ich habe gelesen von einem Projekt, da geht es um, in Nepal, da geht es um Öfen für die Bevölkerung dort in den Bergen, die einfach heizen muss, weil es kalt ist und oft aber in der Hütte sitzt und da auch dem Rauch des Feuers ausgesetzt ist und da habt ihr Alternativen geschaffen.
Genau. Als Grüner Fisch ist uns einerseits die Bewahrung der Schöpfung ein Anliegen, andererseits eben auch die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gegenüber ärmeren Menschen und gegenüber ärmeren Ländern. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir einerseits sparsam und umweltschonend in der Schweiz leben und einen Teil unseres Überflusses, wenn wir ihn haben, verschenken, um anderen Menschen zu helfen. Und eines dieser Projekte, die wir unterstützen, eben in den Bergdörfern in Nepal, das existiert schon seit einer Weile. Die Idee ist eigentlich denkbar einfach. Viele dieser abgelegenen Dörfer in Nepal haben eigentlich keinen Strom, es ist schwierig dort zu heizen oder Lichtquellen zu haben. Und viele Hütten haben halt einfach immer noch so einen offenen Herd.
Eine Feuerstelle.
Die für alles gebraucht wird, um zu kochen, um zu heizen, aber auch so als Lichtquelle. Und man hat dann schon vor Jahren gesehen, man könnte mit einem effizienteren Holzofen, könnte man den Holzverbrauch auf einen Drittel reduzieren. Damit hat man weniger Abholzung, man setzt weniger CO2 frei, aber indem man dann auch noch ein gutes Ofenrohr einbaut, hat man den Rauch nicht mehr in der Hütte. Das ist aus gesundheitlichen Gründen natürlich sehr wichtig, sonst hat man Kohlenmonoxidvergiftungen oder andere Lungenkrankheiten im Verlauf der Zeit.
Also ihr tut etwas für die Menschen, ihr tut etwas für die Natur in der unmittelbaren Umgebung und für das Klima insgesamt. Das ist ein Beispielprojekt, das ihr habt.
Genau, das ist ein typisches Beispiel, das wir jetzt schon seit über 10 Jahren unterstützen und wir werden das auch weiterhin tun.
Sag mal, warum eigentlich grüner Fisch? Wie kommst du dem Namen in der Schweiz?
Das ist wirklich also das Fischli-Symbol, also der Fisch.
Dieses christliche Symbol, ja, dieses Bekenntnissymbol, genau. Der Fisch, den es auf Autos manchmal
genau,
gibt.
Genau, der Fischkleber auf Autos, das ist das Entscheidende. Als wir vor über 15 Jahren zusammenkamen und uns überlegten, wir sollten etwas tun, wir möchten etwas tun für die Schöpfung, für unsere Mitmenschen, wir können doch einen Verein gründen, dann wurde klar, okay, wir gründen einen Verein, aber der muss einen Namen und ein Logo haben. Und dann kam ziemlich rasch so ich sage mal, zuerst war das ein Scherz. Wir sagen, es gibt doch diese Fischli-Kleber, sagen wir bei uns in der Schweiz, die meistens auf einem Auto sind. Und dann dachten wir, es könnte aber auch solche Fischkleber auf Fahrrädern geben oder so auf einem Rucksack. Und dann sagen wir, na schön, wir machen den grünen Fisch. Und zuerst war das mir so eine Art, was so selbstironisch oder ein Scherz. Aber der Name hat sich als ziemlich eingängig herausgestellt. Die meisten Leute können sich etwas darunter vorstellen. Ja. Es ist ein einprägsames Logo. Wir haben 2, 3, ich sag mal, halbgare Versuche unternommen, den Namen oder das Logo zu ändern. Aber es gab keine guten Alternativen dazu und wir blieben dann immer beim grünen Fisch. Und jetzt hat sich das so etabliert, dass wir sicher dabei bleiben.
Damit ist das Logo auch umschrieben. Grüner Fisch ist der Verein, so sieht das Logo aus. Und so heißt auch die Website grünerfisch.ch. Da kann man mehr finden, Einsätze auch in Äthiopien und so. Aber sag mal, ihr habt auch Arbeitseinsätze, die ihr direkt vor Ort macht. Kannst du da noch ein Beispiel sagen?
Genau. Uns ist wirklich wichtig, dass die Leute nicht einfach nur Geld zahlen und sonst nichts tun. Vielleicht ist es ein spezifisch schweizerisches Problem. Wir haben herausgefunden, es ist gar nicht so extrem schwierig, um Leute motivieren zu können, dass sie ein bisschen spenden, wenn sie überzeugt sind, dass es ein gutes Anliegen ist. Und natürlich, Spenden sind super, wir sind sehr dankbar dafür. Aber wir fanden von Anfang an, wir wollen den Leuten mehr anbieten, aber sie auch dazu einladen, mehr zu tun, selber aktiv zu werden, weil das viel mehr Wirkung auch im eigenen Leben bewirken kann, wenn man das selber tut. Also wir wollen wirklich auch Umwelteinsätze oder andere Arbeitseinsätze machen. Nicht jeder und jede arbeitet gerne auf einem Blatt Papier oder einem Computer. Und irgendwann,
man kann sich ganz einbringen, ne? Mit der Hand. Und
es ist halt wirklich, man erreicht andere Leute. Und aber egal wie verkopft man ist, wie zum Beispiel ich, ist es auch sehr wichtig, dass man hin und wieder etwas wirklich von Hand macht. Man legt vielleicht eine neue Hecke an oder man steigt in einen Weiher und holt mal so die überschüssigen Wasserpflanzen raus, damit der Teich nicht verlandet über die kommenden Jahre. Also man sieht, was man getan hat. Ich bin überzeugt, erst wenn man das sieht, was man schützen will, weiß man überhaupt, was man eigentlich
braucht einen persönlichen Bezug dazu.
Zu schützen hat. Ich glaube, es war Alda Leopold, der gesagt hat, man schützt eigentlich nur das, was man kennt oder nur das, was man liebt.
Bei dir merkt man, André, was du liebst und was dein Herz bewegt. Ich will dir zum Schluss dieses Podcasts noch 3 Satzanfänge geben und bitte dich, diese Sätze zu vollenden. Der erste Satz heißt: Das Schönste, was man bei einer Nachtwanderung erleben kann, ist
vielleicht ein Mondregenbogen, vielleicht eine neue Idee, was der Sinn des Lebens sein kann.
Wer anfangen will, nachhaltiger zu leben, dem rate ich:
Raus in die Natur, zu jeder Tages- und Jahreszeit.
Einfach mal Natur erleben und wertschätzen lernen.
Genau.
Und ein Satzanfang, das ist schon ein geläufiges Zitat, aber was sagst du dazu? Wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute
nochmals wandern gehen.
Kein Bäumchen pflanzen, aber wandern gehen. André, ich wünsche dir viele schöne Wandererlebnisse und viel Freude an der Schöpfung, an der Forschung, an dem, was du erlebst mit Sonne, Mond und Sternen und bei Nacht auf dieser Welt. Alles Gute weiter als Hoffnungsmensch. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt, die euch weiterbringt. Und wenn ihr mögt, dann klickt mal rein unter hoffnungsmensch.de. Da findet ihr weitere Anregungen und Inspirationen, um mit dem Himmel im Herzen die Welt zu verändern. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.